Grab und die Leinentücher und er wunderte sich und fragte sich, was ist da wohl geschehen? Und erst die Begegnung mit Jesus selbst überzeugte die Jünger und veränderte sie. Johannes berichtet davon in seinem Evangelium im 20. Kapitel und ich lese Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Es war Abend geworden an jenem Sonntag, so schreibt es Johannes. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Diese Geschichte erzählt von einer vierfachen Veränderung im Leben der Jünger. Statt Angst erleben sie Freude. Statt Ungewissheit erleben sie Frieden. Statt Rückzug erleben sie Sendung. Und statt Ohnmacht erleben sie Vollmacht. Und ich lade euch ein, euch mit hineinzubegeben in diese Geschichte und auch diese vierfache Veränderung in eurem Leben zu erleben. Das erste, Freude statt Angst. Angst, so schreibt es Johannes. Die Jünger, sie sitzen beisammen am Abend dieses ersten Ostertages und sie haben Angst. Und diese Angst, sie zeigt sich auch darin, dass sie die Türen verschlossen haben in dem Haus, in dem Raum, in dem sie waren. Sie haben die Türen verschlossen, sie haben sie verrammelt und sie sitzen dort. Vor was haben sie Angst? Wir können das nur vermuten, aber sehr wahrscheinlich ist, sie haben einfach Angst davor, dass sie auch noch verhaftet werden. Die Römer und auch die führenden jüdischen Behörden, sie kannten da kein großes Erbarmen. Wenn sie einen Anführer hops gehen ließen und ans Kreuz schlugen, dann sorgten sie dafür, wenn sie konnten, dass auch die, die mit ihm zusammen waren, dann auch noch verhaftet wurden. Und deswegen haben sie sich versteckt, die Jünger. Sie haben die Tür verschlossen und sie sitzen da. Und ich kann mir vorstellen, sie lauschen auf jedes ungewöhnliche Geräusch und sie befürchten, sie werden auch aufgespürt und verhaftet. Und sie haben die Sache mit Jesus abgehakt. Was sie noch tun können, ist, sie sitzen zusammen. Sie versuchen, ihre Wunden zu lecken, sie versuchen, ihre Trauer zu verarbeiten. Sie sitzen da ohne Hoffnung, ohne große Aussicht auf Veränderung. Eigentlich seltsam, oder? Mindestens dreimal, so steht es in den Evangelien, mindestens dreimal hat Jesus davon erzählt, dass er verhaftet wird, dass er gefoltert wird, dass er ans Kreuz geschlagen wird, dass er stirbt. Und er hat ihnen den Jüngern auch mindestens dreimal erzählt. Und dann am dritten Tage werde ich auferstehen. Aber das erreicht ihre Ohren vielleicht, aber ihr Herz hat es jedenfalls nicht erreicht. Auch die Frauen nicht. Die Engel müssen sie daran erinnern, dass Jesus das gesagt hat. Und als sie daran erinnert werden, dann macht es plötzlich Klick und sie erinnern sich daran, stimmt. Jesus hatte das ja so gesagt. Die Botschaft, der Osterbotschaft, sie prallt an ihnen ab. Sie haben es nicht begriffen, sie haben es nicht geglaubt. Wahrscheinlich ging es allen so wie Thomas, der an diesem Abend nicht mit dabei war, der selbst dann, als seine 10 anderen Jüngerkollegen ihm sagen, wir haben Jesus gesehen, sagt, kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich will es selbst hören, ich will es selbst erleben. Lukas hat die Stimmung bei den sogenannten Emmaus-Jüngern dann eingefangen. Das ist der Text, der Bericht unmittelbar danach. Sie sind auf dem Weg zurück in ihr Heimatdorf Emmaus. Jesus spricht sie an. Sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Und sie erzählen Jesus, was in ihrem Herzen vorgeht. Sie sagen, heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Ihnen seien Engel erschienen, die sollen gesagt haben, Jesus lebt. Man merkt es, ihn seien und die sollen gesagt haben, diese Botschaft, sie erreicht die Jünger einfach nicht. Und so löst dieser Satz, der Herr ist auferstanden, an jenem ersten Ostertag bei den Jüngern nicht Freude aus, sondern Unruhe, Angst, Ratlosigkeit. Die Botschaft, sie prallt an ihnen ab. Ein Ausleger schreibt, das größte Problem in den Auferstehungstexten ist der Unglaube der Jünger. Das hartnäckige Festhalten an dem, was sie schon immer wussten, glaubten und kannten, was in ihre Welt passte. Und dies, die Auferstehung, passte nicht, sie stellte alles auf den Kopf. Eine kleine Geschichte kann das illustrieren, schon eine Weile von Jahren her. Ich war mal mit meinen Söhnen Fußball gucken in Battenberg und dann sagte einer meiner Söhne, guck mal, da unten sitzt einer aus Dillenburg, den wir kennen. Und ich habe zu meinem Sohn gesagt, was ein Quatsch, der kann da nicht sitzen. Das ist völlig unmöglich, du bildest dir das ein. Und ihr ahnt, wie das ausgeht, der saß da wirklich. Aber da ich ihn da nicht erwartet habe, habe ich selbst das Zeugnis meines Sohnes, der ist das, ich kenne den, abgetan, habe gesagt, nein, es kann nicht sein. Und so mag das den Jüngern damals auch gegangen sein. Was verändert das in ihrem Leben? Das, was Johannes hier so notiert, als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Das ist der Schlüssel für die Veränderung bei den Jüngern. Sie sind diesem auferstandenen Jesus selbst begegnet. Was löst in dir Osterfreude aus? Vielleicht ist es ja in diesem Jahr eine getrübte Osterfreude. Wir sitzen hier im Gottesdienst auf Abstand. Hefti sind da, aber ich glaube, ihr habt vorher einen Test gemacht, ne, was man halt so macht, wenn man heutzutage Verwandte besucht. Vielleicht gibt es liebgewordene Osterrituale. Also bei uns war das immer so, wir haben uns bei meiner Schwiegermutter in Heine getroffen und da wurden dann Ostereierwerfen gemacht und vieles andere mehr. Das geht alles nicht. Vielleicht an dieser Stelle getrübte Osterfreude. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Voriges Jahr haben wir Ostern gar keinen Gottesdienst gefeiert. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, weil es verboten war. Dieses Jahr können wir immerhin auf Abstand miteinander feiern. Das Entscheidende ist, begegnest du Jesus? Ist das der Grund deiner Osterfreude, die Begegnung mit Jesus, mit dem auferstandenen Jesus selbst? Dann sind nicht alle Probleme weg. Genau, wir müssen lüften. Dann sind nicht alle Probleme weg. Aber dann wirst du erleben, auch in den schwierigen Situationen, in dem, was dir Angst und Sorge macht, Jesus ist da und Jesus verändert was. So wie im Leben der Jünger. Das Erste, was sich veränderte, war, aus der Angst wurde Freude wegen der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Das Zweite, Friede statt Ungewissheit. Vielleicht war es für die Jünger auch schwierig, diese Botschaft zu begreifen, weil sie so tief im Innern spürten, das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn Jesus noch lebt. Wir reden modern heute von Verdrängung. Und sie hatten auch allen Grund, eine Begegnung mit Jesus mit gemischten Gefühlen zu betrachten. Keiner von ihnen hatte Jesus beigestanden. Jesus war allein gewesen beim Prozess. Petrus hatte sich immerhin bis in den Wachhof getraut und ihr kennt die Geschichte. Dann hat er Jesus dort verraten, verleugnet. Nur Johannes war unterm Kreuz mit dabei und die anderen, sie hatten sich alle aus dem Staub gemacht. Wenn Jesus nun wirklich lebt, wie wird er ihnen begegnen? Würde er ihnen überhaupt begegnen wollen? Würde Jesus mit ihnen, mit diesen Feiglingen, weiter zusammen sein wollen? Galt das noch, was er ihnen direkt vor der Kreuzigung gesagt hatte, als sie nochmal miteinander redeten, ihr seid meine Freunde? Das, was Johannes uns hier erzählt, macht deutlich, ja, das galt noch. Und deswegen bekommen die Jünger kein Donnerwetter von Jesus zu hören, sondern Jesus sagt ihnen zu, Friede sei mit euch. Und so, als ob er ahnte, dass sie diese Botschaft auch nicht in ihrem Herzen erreicht, wiederholt er es. Er sagt es ihnen nochmal, Friede sei mit euch. Und das heißt, ihr seid weiterhin meine Freunde. Und das heißt, auch euer Versagen ist vergeben. Und Jesus lässt sie erleben, was er ihnen vorher selbst so zugesagt hat. Meinen Frieden gebe ich euch, ein Friede, den sonst keiner geben kann, seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Und erleben sie miteinander die heilende Wirkung des Friedens Gottes. Glaub. Dieser Friede Gottes, von dem Paulus im Philipperbrief schreibt, dass er höher ist als alle unsere Vernunft und dass er unsere Herzen und Sinne bewahrt in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dieser Friede Gottes, der gilt nicht nur den Jüngern, sondern der gilt allen Menschen. Und deswegen kann ich dir, und ich tue das ganz bewusst, an diesem Ostermorgen diesen Frieden Gottes zusagen. Auch zu dir in deine Lebenssituation hinein, in deine Unruhe, in deine Angst, in deine Sorgen, auch dir sagt Jesus zu, Friede sei mit dir. Und du wirst diesen Frieden Gottes erleben können, so wie die Jünger. Diesen Frieden, den man auch gar nicht erklären kann, weil er, wie Paulus schreibt, höher ist als alle unsere Vernunft. Und egal, was in deinem Leben im Moment dran ist, vielleicht leidest du unter irgendwelchen Krankheiten oder Schmerzen oder unter Einsamkeit, was es auch immer ist, was dir den Frieden raubt. Lass es dir zusagen von Jesus durch mich an diesem Morgen. Frieden sei mit dir. Und so kann in deinem Leben aus Unfrieden Frieden werden und aus Ungewissheit die Gewissheit, Gott ist da in deinem Leben mit seinem Frieden. Und das Dritte, was sich verändert, Sendung statt Rückzug. Es gibt unterschiedliche Ideen, wie man das erklärt, was damals passiert ist. Die für mich nach wie vor unglaubwürdigste ist, und ich kann es immer noch nicht verstehen, dass man die Bibeltexte liest und auf diese Idee kommt, die für mich unglaubwürdigste ist, Jesus war tot und das Grab war auch nicht leer, aber die Jünger waren so voller Enthusiasmus und sie wollten einfach nicht, dass diese gute Idee von Jesus stirbt, und so haben sie sich gegenseitig so lange eingeredet, Jesus lebt, bis es funktioniert hat. Marc, wir zwei machen das jetzt mal. Du weißt ja, gestern hat dein Verein Dortmund verloren. Und jetzt versuchen wir zweimal, dass du glaubst, dass Dortmund gestern gewonnen hat. Also lass dich drauf ein. Also, sie haben nicht wirklich verloren. Ne? Tief im Herzen weißt du noch, sie haben verloren, aber wir kriegen das hin. Wir zwei kriegen das jetzt hin. Sie haben nicht verloren. Nein, haben sie nicht. Dortmund hat gestern gegen Frankfurt gewonnen und sie haben jetzt nicht 7 Punkte Rückstand, sondern einen. Hast du es? Hast du es wirklich? Kannst du das jetzt überzeugend weitererzählen? Ihr ahnt, schwierig, oder? Schwierig. Und jetzt stellt euch vor, der Marc kriegt das hin. Also ich kriege das hin, wir zwei kriegen das hin. Der Marc geht aus diesem Gottesdienst und ist davon überzeugt, Dortmund hat gestern gegen Frankfurt gewonnen. Und dann erzählt er das. Und die anderen sagen, und der Marc sagt, doch. Und die anderen sagen, komm, wir gucken uns bei YouTube das Video an. Und der Marc wird dann irgendwann auch wieder erkennen. Es funktioniert nicht. Also, das, was da manchmal erzählt wird, auch von Theologen, Leiter, dass es so gewesen ist, das kann man sich erzählen, aber dann sollte man sich nicht auf die Bibel berufen. Die biblischen Auferstehungsberichte lassen uns diese Möglichkeit nicht. Davon erzählen die nämlich nicht. Als die Frauen zu den Jüngern kommen und sagen, Jesus lebt, wir haben ihn gesehen, sagen die Jünger, ja, Frauengeschwätz, ne? Wie sie halt so sind. Hysterisch, was auch immer. Petrus, der dann, so schreibt es Lukas später, Jesus dann schon mal vorher begegnet ist, erzählt es den anderen Jüngern und sie sagen, ach, weißt du, Petrus, nee, nein, glauben wir nicht, können wir einfach uns überhaupt nicht vorstellen. Die Emmaus-Jünger, von denen ich schon erzählt habe, sie sind auf dem Weg nach Emmaus. Sie sind enttäuscht. Sie haben keine Aussicht mehr, wie es weitergehen soll. Sie verlassen Jerusalem, weil sie das abgehakt haben. Und nochmal die Jünger an diesem ersten Osterabend. Sie pushen sich nicht gegenseitig auf, sondern sie verstecken sich aus Angst vor den Juden. Was man machen kann, ist mit diesen Osterberichten, man kann sagen, das ist gelogen. Das haben sich Leute ausgedacht, das kann man machen. Aber man kann nicht diese Evangelienberichte lesen und auf die Idee kommen, da haben sich Leute gepusht und haben sich eingeredet, Jesus lebt. Nein, das haben sie sich nicht eingeredet, das funktioniert einfach nicht. Was das Leben der Jünger verändert, ist nicht Einreden von etwas, was nicht geschehen ist, sondern das Einzige, was wirklich plausibel erklärt, was damals passiert ist, ist, Sie sind Jesus begegnet. Da ist etwas passiert in ihrem Leben. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel von eben. Also wenn der Markt das hinkriegt, sich einzureden, Dortmund hat gestern gewonnen Und man droht ihm Folter an und sagt, wenn du das jetzt nicht sofort aufhörst zu erzählen, dann bringen wir dich um, spätestens dann doch, oder? Und die Jünger, sie haben für diese, wie man sagt, erfundene Botschaft ihr Leben eingesetzt. Alle bis auf Johannes sind als Märtyrer gestorben für eine eingebildete, eingeredete Botschaft. Wie unglaubwürdig ist das denn? Nein. Das, was die Bibel uns erzählt, ist das Glaubwürdigste. Sie sind Jesus begegnet. Diese Jünger, dieser verzagte Haufen von Jüngern, sie sind Jesus begegnet. Und er hat sie dann gesandt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Die wären von selber nicht auf den Gedanken gekommen. Petrus und Andreas und Johannes wären wieder Fischer geworden. Matthäus hätte sich wieder bei den Römern als Zöllner beworben und Simon hätte sich den Zeloten angeschlossen. So wäre es gelaufen. Und erst als Jesus ihnen sagt, ich sende euch, geht hinaus in diese Welt, da machen sie sich auf den Weg. Weil die Erlösung allen Menschen gilt. Und deswegen sendet Jesus sie und deswegen sind sie gegangen. Und der Grundlage dafür, dass sie dann von Jesus erzählt haben, ist, sie sind diesem Jesus begegnet. Und das ist auch die Grundlage unserer Sendung. Du bist gesandt wie Jesus und der Schlüssel ist die Begegnung mit ihm. Und wenn du mit Jesus Erfahrung machst, gute Erfahrung, dann wirst du davon erzählen. Jeder von uns oder die meisten, aber die allermeisten von uns haben Dinge, für die sie brennen. Also ich nehme mal an, Adrian, wenn dein Opa einen neuen Schlepper kauft oder ein neues Güllefass, was auch immer, dann erzählst du davon in der Schule, oder? Muss man dich zwingen, davon zu erzählen? Nein, natürlich muss man den Adrian nicht zwingen, davon zu erzählen, wenn es dann ein neues landwirtschaftliches Gerät gibt. Völlig klar. Ich weiß nicht, ob du für neue Werkzeuge schwärmst, könnte ja auch sein. Also ich weiß es von euch nicht, aber ihr wisst es von euch. Es gibt Dinge, die erfüllen euch so, da muss man euch zwingen zu schweigen. Und so war das bei den Jüngern damals. Man musste sie zwingen, von Jesus zu schweigen. Und Petrus sagt, nie im Leben werde ich. Wie könnte ich von dem schweigen, was mich so erfüllt? Und das Schlüssel ist auch hier die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Du wirst nicht hingehen und deinen Nachbarn und deinen Freunden von Jesus erzählen, weil ich dir das sage. Und auch nicht, weil es in der Bibel steht, sondern nur, wenn du selbst dafür brennst. Und wenn du dafür brennst, dann muss man dir das nicht sagen. Dann wirst du das tun. Das ist der Schlüssel. Jesus sendet die Jünger und sie haben ihn erlebt und deswegen lassen sie sich senden. Und dieser Sendung gehört viertens Vollmacht statt Ohnmacht. Es nützt nämlich nichts, wenn einer hingeht und sagt, er ist gesandt, aber er ist gar nicht dazu bevollmächtigt. Er ist gar nicht dazu autorisiert. Also wenn ich will, dass die Olga von meinem Konto Geld abhebt, dann reißt es nicht, wenn die Olga dann zur Sparkasse geht und sagt, schönen Gruß vom Gerd Mankel, ich soll mal 1000 Euro abheben. Ich hoffe, es reicht nicht. Es darf nicht reichen, oder? Also, da hinten sitzt die Ute. Ich hatte Sparkasse gesagt, das ist Waldecker Bank. Also, was muss sie mitbringen, Ute? Eine Vollmacht. Und kann sie sich die selber ausstellen? Selbstverständlich nicht. Wer muss die Vollmacht ausstellen? Oder meine Frau. Also, die Jünger sind gesandt, aber sie brauchen Vollmacht. Und diese Vollmacht bekommen sie an diesem Abend von Jesus zugesagt. Die Ernennungsurkunde ist sozusagen der Heilige Geist. Das ist die Unterschrift. Jesus bläst sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Dazu nachher noch mehr. Und zu dieser Vollmacht gehört etwas ganz Erstaunliches. Jesus sagte so, wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Das ist zwangsläufig so. Also sagen wir mal, die Olga hätte jetzt meine Kontovollmacht und sie würde dann damit zur Bank gehen und würde diese Vollmacht vorlegen und dann bekommt sie das Geld. Das gehört zu dieser Vollmacht mit dazu. Wenn Jesus seine Jünger bevollmächtigt, als seine Boten in diese Welt zu gehen, dann können sie das machen, was Jesus auch getan hat. Und Jesus hat Menschen zugesprochen, dir sind deine Sünden vergeben. Die bekannteste Geschichte ist die von diesem Gelähmten, den seine vier Freunde durchs Dach vor Jesus niederlassen. Und Jesus schaut ihn an und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und das dürfen die Jünger auch tun. Das darfst du tun, das kannst du tun. Das ist mit das Befreiendste, was man Menschen zusprechen kann, wenn Menschen unter ihrer Schuld leiden, zusammenbrechen, diese Schuld dann vor Gott bringen, man kann ihnen der Seelsorge zusagen, im Namen von Jesus sage ich dir zu, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich hoffe, ihr habt das umgekehrt auch schon in Anspruch nehmen können, dass ihr das zugesprochen bekommt. Also das, was die Jünger sagen, das passiert. Darin besteht ihre Vollmacht. Und umgekehrt sagt Jesus, wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Eine große Verantwortung, die auf uns liegt. Aber wir sind nicht dazu gesandt, dass wir Menschen einfach so die Vergebung zusprechen dürfen, sondern nur denen, die wirklich ihre Schuld bekennen, denen, die ihre Schuld wirklich zu Jesus bringen. Und manchmal muss man dann auch Menschen sagen, so leicht, wie du dir das jetzt machen willst, geht es nicht. Und dann können wir und dürfen wir das auch nicht zusprechen. Wie gesagt, eine große Verantwortung. Wie können wir das tragen? Da sind wir wieder beim Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist, nur in der Weisheit des Heiligen Geistes. Und nur in der Kraft des Heiligen Geistes können wir dann noch hingehen und diese Sendung dann auch wirklich dann auch ausführen. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten verbietet Jesus seinen Jüngern zu evangelisieren. Steht jetzt nicht mit diesen Worten da, aber er sagt ihnen sehr deutlich, bleibt in Jerusalem und wartet. Wartet, bis er die Kraft aus der Höhe bekommt. Und sie warten. Und in dieser Zeit reden sie nicht von Jesus, in dieser Zeit predigen sie nicht von Jesus, weil sie das noch gar nicht können, weil sie noch nicht den Heiligen Geist haben. Und dann werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann verändert sich alles. Dann predigt Petrus vollmächtig. Warum ist das eine vollmächtige Predigt? Weil die handwerklich so gut gewesen wäre. Kann ich jetzt diese Pfingstpredigt von Petrus nehmen, stelle mich damit in Korbach in die Fußgängerzone und es kommen 3000 Leute zum Glauben. Gut, 3000 geht in Korbach eh nicht. 30 kommen zum Glauben. Ist das das Geheimnis? Nein, das Geheimnis ist, dass Petrus da von Jesus bevollmächtigt wird. Und in diesem Augenblick wirkt der Heilige Geist mit den Worten von Petrus zusammen. Und das kannst auch du erleben, wenn du dich Jesus ganz zur Verfügung stellst und senden lässt. Worum geht es? Der Herr ist auferstanden. Und jetzt könnt ihr es mal sagen, aber ganz leise unter den Masken. Genau. So haben es die Jünger damals, haben wir gehört, nicht beantwortet. Der Herr ist auferstanden, sagten die Frauen zu den Jüngern und die Jünger sagten, ja, wenn ihr meint, ne? Und sie sagen das erst, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, als sie ihm dann an diesem Abend begegnet sind. Und diese Begegnung, so haben wir es gesehen, diese Begegnung hat sie vierfach verändert. Sie erleben Freude statt Angst. Sie erleben Frieden statt Ungewissheit. Sie erleben Sendung statt Rückzug. Und sie erleben Vollmacht statt Ohnmacht. Und auch das sage ich dir am Ende dieser Predigt nochmal mit diesen Ausdrücken zu. Wenn du Angst hast, sage ich dir, du kannst Freude erleben. Lass die Angst los und lass dich von der Freude erfassen, die davon kommt, dass du dem auferstandenen Jesus begegnen kannst. Vielleicht bist du ungewiss in deinem Leben, vielleicht weißt du gar nicht, wie du diesem Jesus begegnen kannst und willst, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Lass dir zusagen, er liebt auch dich und er sagt dir seinen Frieden zu. Frieden statt Ungewissheit, das gilt auch dir. Vielleicht hast du dich zurückgezogen, da gibt es ja viele Gründe für schlechte Erfahrungen mit Menschen oder was auch immer. Dann lass dir zusagen, Jesus sendet auch dich. Da, wo du bist, so wie du Kraft hast, lass dich von Jesus senden. Und er rüstet dich aus mit Vollmacht. Dann wird dir nicht alles gelingen, auch den Jüngern ist nicht alles gelungen, aber du darfst wissen, wo du hingehst, gehst in der Vollmacht von Jesus. Und das, was Jesus den Jüngern an anderer Stelle sagt, wer euch hört, der hört mich, das gilt auch dir. Und wenn das nicht auch für mich gelten würde, würde ich nie wieder predigen. Dann würde ich hier vorne stehen und würde euch mit meinen menschlichen Worten vielleicht unterhalten, wenn es gut geht, aber es wären keine Worte mit Kraft. Und deswegen sind wir darauf angewiesen. Und nochmal, du kannst das heute erleben. Freude statt Angst, Frieden statt Ungewissheit, Sendung statt Rückzug und Vollmacht statt Ohnmacht. Lasst uns dafür beten und soweit es geht, bitte im Stehen.